Samanta chakavale soatraga chanto devata sadhammang munirāja sa sonanto sagamokadam dhamma savanakalo ayang badanta dhamma savanakalo ayang badanta Dhamma savana kalo ayang badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ja, wir kommen heute zu Upekkha, dem Gleichmut, der Gelassenheit. Die höchste von den vier Emotionen. Also interessant auch, dass der Buddha sie auch höher eingestuft hat wie die Liebe. Vielleicht auch ganz interessant, dass in allen Aufzählungen, wo Upekkha auftaucht, Upekkha immer das höchste ist. Ob es jetzt eben bei den Brahma-Viharas ist, oder bei den 10 Vollkommenheiten zum Beispiel, den Paramis, ist auch Upekkha die 10., die höchste von den Vollkommenheiten. Dann auch beim Einsichtspfad, wenn man die Einsichtsstufen bespricht, ist auch Upekkha top. Auch beim achtfachen Pfad letztendlich. Ist ja der achte Pfad, das achte Pfadglied ist ja die rechte Konzentration. Und bei der rechten Konzentration wird vom Buddha werden die 4 Vertiefungen genannt. Und die 4. von den 4 Vertiefungen könnte man als Upekkha bezeichnen. Also ist schon interessant, dass in allen Aufzählungen Upekkha immer an höchster Stelle sozusagen steht. Insofern auch natürlich ganz interessant, da auch ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn dieses Upekkha, das wir uns vielleicht alle wünschen, diese Gelassenheit, diese vielleicht auch heitere Gelassenheit, was ja auch so ein Attribut vom Buddha ist. In manchen Buddha-Statuen ist das auch total schön dargestellt und da kommt diese heitere Gelassenheit auch schön zum Ausdruck. Vielleicht ist das momentan auch so attraktiv auch, für die Menschen, sich Buddha-Statuen zu kaufen, kann man ja momentan überall finden. In jedem Gartencenter gibt es ja Buddha-Statuen und natürlich in entsprechenden Läden sowieso. Und vielleicht auch so ein bisschen die Frage, was spricht die Menschen da so an? Was wird da berührt oder nach was haben sie da Sehnsucht, dass sie sich dann vielleicht auch tatsächlich eine Buddha-Statue kaufen, ohne jetzt irgendwie mit der Buddha-Lehre oder mit dem Buddha eigentlich wirklich vertraut zu sein. Ich denke, das hat schon sehr viel mit dieser heiteren Gelassenheit, die eben der Buddha ausstrahlt, zu tun, dass wir ja alle eigentlich so aus unserem Stress ein bisschen raus wollen, ein bisschen mehr Frieden wollen. Und das ist eben das, was da ausgestrahlt wird und was wir versuchen, durch einen Kauf zu bekommen. Funktioniert vielleicht am Anfang auch so ein bisschen, dass man das im Garten, schöne Buddha-Statue stehen hat und dann jedes Mal, wenn man vorbeigeht, wird da was angesprochen. Aber letztendlich müssen wir natürlich diese Qualitäten in unserem Innern entfalten und es reicht nicht, dass wir da im Außen eine Buddha-Statue haben. Aber kann auch hilfreich sein, uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir ja letztendlich alle die Buddha-Natur auch in uns tragen. Und vielleicht auch, wenn man zu Hause in der Wohnung eine Möglichkeit hat, ja, vielleicht ein Zimmer für die Meditation auch zu gestalten oder zumindest ja, irgendwo einen Teil mit einem Paravent abtrennen kann von einem Zimmer. Da ist es auch schön, wenn man eine Buddha-Statue da aufstellt, so dass sie die einen daran erinnert, an die Meditation oder an das, ja, an diese innere Qualität von Upekkha. Ich vergleiche manchmal diese vier heilen Emotionen oder Unermesslichkeiten mit den vier Jahreszeiten. Und ja, das hilft mir auch nochmal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, für die einzelnen Qualitäten, weil wenn man so davon spricht, dann hat ja das Herz weit machen und dann scheint doch das immer ein bisschen ähnlich zu sein. Und trotzdem hat natürlich jede von diesen Qualitäten, ob es Metta, Karuna, Mudita, Upekkha, hat auch so eine eigene Färbung, eine eigene Qualität, einen eigenen Ausdruck. Und die vier Jahreszeiten, das ist für mich so ein bisschen auch symbolisch für die Qualitäten von den vier Brahma-Viharas. Und da können wir ja mal beim Frühling anfangen. Also da kann ich so mal in die Runde reingeben, was würde man denn dem Frühling so zuordnen von den Brahma-Viharas? Freude. Genau, also würde ich auch so sehen. Der Frühling ist die Freude. Und dann, ja, der Sommer, was würde man dem zuordnen? Richtig. Sommer würde man wahrscheinlich eher diese Fülle, diese Ausstrahlung, diese Wärme, das würde man der Liebe, glaube ich, zuordnen. Metta. Dann der Herbst. Würde ich auch so sehen, ja, wo es dann so ein bisschen, ja, so ebenso das Erleben sich so zurückzieht, so dann die Blätter fallen ab und so auch so diese Herbststimmung, wo auch so manchmal so ein bisschen melancholisch ist und wo, ja, wo so diese Qualität so zum Vorschein kommt. Ja, und was bleibt dann für den Winter? Ja, es ist tatsächlich Upekkha, wenn man das so sieht, wenn der Schnee so die Landschaft bedeckt und wo da ja auch eine ganz eine friedliche Ausstrahlung damit verbunden ist und vielleicht nicht unbedingt die Kälte da sehen, sondern dieses gut bedeckt sein, so dieses Jungfräuliche, dieses Unschuldige vielleicht auch und das ist alles ruht in sich, dieses in sich ruhen. Also das finde ich, kommt ja im Winter auch besonders gut auch zum Ausdruck und ja, wenn man das schon mal so auf sich wirken hat lassen, den Winter diesbezüglich, also das kann man dann, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Manchmal gibt es auch so, ja, während den Jahren auch so verschiedene Qualitäten, wo man sagt, ja, heute ist ja so ein richtiger Upekkha-Tag oder heute ist ein Freudetag. Gestern war schon, also mit all dem Geschehen natürlich auch, war schon so ein richtiger Freudetag auch, denke ich, wo das auch sehr deutlich war. Und manchmal hat man das Gefühl, da ist so eine Stimmung da, wo sich alles so ein bisschen beruhigt. Manchmal ist auch ein Sonntag, hat auch so eine Qualität, wo man, ja, den Sonntag, wo man so dieses Kollektive einmal zur Ruhe kommen. Jetzt hat einmal nichts tun, Sonntag ist zum Ruhen da. Also mal runterkommen auch, wo man das so spürt. Und das ist, denke ich, hat auch mit Upekkha zu tun. Oder was für mich auch ein ganz tolles Bild ist, ist, so ein in sich ruhender See. Ajahn Chah hat einmal einen Waldteich, einen stillen Waldteich, als Gleichnis gegeben, wo eben der total in sich ruht, wo die Tiere, unterschiedliche Tiere, Wildtiere an den Teich kommen und der ruht in sich und die trinken davon und dieser Waldteich ist vollkommen in sich ruhend. Ich war vor ein paar Jahren, war ich in Finnland und da ja, mit einem Freund zusammen und da waren wir an einem See, auch hatten da Hütte an einem See und immer wieder hatte der See so diese, war der ganz still. Also so vielleicht auch was ganz Schönes, ein ganz stiller See, wo die Oberfläche so ganz glatt ist. Und also wenn ich heute noch dran denke, da kommt sofort wieder dieses Upekkha-Gefühl auch hoch. Es war dann auch im Sommer, wo dann auch die naja, so die Sonne nicht wirklich untergegangen ist, wo ja, also fast die ganze Nacht konnte man sehen, gut sehen, und dann war die Sonne nur ein paar Stunden nicht so da. Und auch das war so eine ganz spezielle Ausstrahlung, so tiefes in sich Ruhen von, wo die Kräfte schon sich zurückgezogen haben, aber wo trotzdem noch so eine spezielle Atmosphäre da war. Ja. Heute habe ich es angeleitet in der Meditation, diese Stille, auch dieser stille Raum. Manchmal sage ich auch ein raumgebendes Einverstandensein. Das ist vielleicht auch ein Begriff, den man sich merken kann oder den man wirken lassen kann. Dieses raumgebende Einverstandensein, dieses, ja, es muss nichts anders sein. Es ist okay, so wie es ist, und ich kann das so sein lassen und mit dem gut sein. Ja. Oder der andere Begriff, den ich auch ganz gern verwende, ist dieses annehmende Gelassenheit. Annehmende auf der einen Seite ja, und dann gleichzeitig aber auch loslassen. Also sich einlassen und loslassen, sozusagen gleichzeitig. Einlassen und loslassen, diese beiden, dass die gleichzeitig wirken können. Und nicht dieses Ablehnen oder ich will damit nichts zu tun haben oder es soll anders sein. Gleichzeitig nochmal zurück zu den Emotionen. Es ist die höchste Emotion. Und es das bedeutet, dass das tatsächlich nichts Kühles ist, sondern da ist schon auch etwas, ja, Warmes ist fast schon wieder zu viel gesagt. So, ja, vielleicht ist es diese leichte Heiterkeit, ja, manchmal wird gesagt, dass die anderen drei Emotionen in Upekkha auch enthalten sind. Da ist Liebe auch enthalten, Mitgefühl auch enthalten, eine gewisse Freude auch enthalten, und das ist alles in diesem ruhenden Zustand auch enthalten. Der nahe Feind von Gleichmut, von der Gelassenheit, ist die Gleichgültigkeit. Auch, denke ich, ganz, ganz wichtig. Der ferne Feind ist Wut oder Widerstand oder vielleicht auch Angst. Diese auffüllende Angst, vielleicht können wir das da auch mit reinbringen. Das ist zwar jetzt nicht klassisch in den Kommentaren, aber ich denke, das können wir vielleicht auch so, wo es Richtung vielleicht sogar ein bisschen panikartiger Angst geht. Das ist natürlich das Gegenteil von Upekkha. Da will man ja sofort raus, da will man sofort weg, das will man loshaben. Das ist ganz, ganz klar, da ist keine Gelassenheit da, da ist kein in sich Ruhen da. Aber der nahe Feind, das ist die Gleichgültigkeit. Und es ist gar nicht so einfach zu erkennen, ob man jetzt in der Gleichgültigkeit ist oder im Gleichmut ist. Gleichgültig hört sich auch gar nicht so schlecht an. Alles ja, hat eine gleiche Geltung, hat eine Gleichgültigkeit, eine gleiche Wertigkeit und so, ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber das ist nicht damit gemeint, dass wir dem allem so mit einer gewissen Wertschätzung vielleicht sogar begegnen können. Sondern Gleichgültigkeit hat manchmal so die Qualität, dass wir so außen vor sind, dass wir ja nicht mehr im Leben drin sind, sondern in so einem eher ein bisschen distanzierten, kühlen Beobachterposition sind, die manchmal angepriesen wird, die manchmal als erstrebenswert sogar auch gesehen wird, aber wo man sehr, sehr aufpassen muss, dass man da nicht zu sehr in dieser Beobachterposition verweilt, wo man dann gar nicht mehr berührbar ist. Und es ist manchmal, wenn man dann hört, ja, das höre ich immer wieder auch in den Interviews, dass dann jemand praktiziert und man ist auf dem spirituellen Weg und der Partner, die Partnerin zu Hause ist nicht auf dem Weg oder die Familie ist nicht auf dem Weg und ja, die verstehen das auch nicht, was man so macht, und dann geht man eben mit diesem distanzierten, ja, gleichgültigen Geist, kommt man dann nach Hause, und die zu Hause sagen irgendwie, weil uns gefällt es nicht so gut, wie du dich so veränderst, du bist nicht mehr greifbar. Und dann Ja klar, ich bin immer greifbar. Mein Ich ist natürlich so ziemlich schon weg und ist natürlich klar, dass ich dann immer greifbar bin und dass ja, die sind halt auch noch nicht so weit auf dem Weg. Die haben halt noch nichts vom spirituellen Weg, vom Buddha, von der Lehre gehört. Da muss man sehr, sehr aufpassen, weil oft diejenigen, die zu Hause sind, gerade nahe Menschen, die haben oft ein sehr gutes Gefühl, ob wir da gut unterwegs sind, ob wir da uns da gut entwickeln oder ob wir da eher uns in eine Richtung entwickeln, die nicht so heilsam ist, ja? Wo eben so ein bisschen eine Distanziertheit stattfindet und ein bisschen ja, so eine Abkühlung stattfindet, wo man uns ganz einfach, wo wir auch vielleicht viel vermeiden, ja? Wo wir viel vermeiden, uns nicht mehr berührbar lassen wollen, machen wollen und so dieses Vermeiden eben so vielleicht ein falsch verstandenes Sati auch ist oder falsch verstandene Upekkha eben auch ist. Sati heißt bewusstes Sein, bewusstes Erleben. Ich hatte schon erwähnt, immer wieder in dieses Erleben, in dieses Spüren auch reingehen, dieses Empfinden reingehen und klar, immer wieder auch in die Beobachterposition auch reingehen, also so dieses Bezeugen, diese Bewusstheit, aber nicht so weit in die Beobachterposition gehen, sodass das Erleben nicht mehr stattfindet, dass man da keinen Zugang mehr dazu haben, so einen mittleren Weg, gerade auch diesbezüglich den mittleren Weg beschreiten. Ja, ich kann mich da selbst ja, mein Zusammenleben oder Zusammentreffen wieder mit meiner Mutter auch erinnern, ja, die einiges mit mir mitmachen musste und immer wieder eben, weil ich immer schon ein bisschen eigene Wege gegangen bin, die nicht immer Mainstream waren und meine Mutter wollte immer, dass ich es mir nicht so schwer mache. Mach's das doch nicht so schwer, mach doch einfach wie die anderen. So, und ich war schon in der Schule, war ja totaler Rebell, ich konnte es ganz einfach nicht so zu machen. Und dann sie immer wieder, mach's doch nicht so schwer. Und dann auch, weil ich noch, wo ich Kriegsdienst verweigert habe, jetzt mach's doch nicht so schwer, geh doch zum Bund, ist doch gleich vorbei die Zeit, also so diese Art. Und dann den spirituellen Weg. Ah, jetzt wieder nochmal was Neues. Ja. Und dann auch wieder muss das jetzt sein, machst du doch nicht so schwer. Ja. Und dann so die Krönung von dem Ganzen war dann natürlich, als ich dann Mönch geworden bin. Es war dann also so also viel mehr geht ja nicht mehr in unserer Gesellschaft, als buddhistischer Mönch zu werden. Denk. Ja. Und dann war natürlich auch wieder, musste das jetzt auch noch sein. Und ich habe dann nicht versucht, meine Mutter zu überreden oder sie davon zu überzeugen, dass das gut ist, sondern ich habe ihr die Verantwortung selber gegeben. Ich habe dann gesagt, Mutti, jetzt schau mal, hast du das Gefühl, dass ich mich die letzten Jahre zu meinem Vorteil oder zu meinem Nachteil verändert habe? Und sie hat dann gesagt, ich muss sagen, du hast dich zu deinem Vorteil verändert. Weil sie hat ja auch das mitbekommen, was vorher war, alles war. Ja. War dann vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich da immer relativ offen war und sie doch auch teilhaben ließ an meinem Leben. Und dann war es eben so, dass ich ihr die Frage gestellt habe und sie hat dann gesagt, nee, ich muss sagen, du hast dich zu deinem Vorteil verändert. Und dann habe ich zu ihr gesagt, dann kannst du auch das Vertrauen haben, dass der Schritt, den ich jetzt mache, dass der auch okay ist. Und dann hat sie es akzeptiert, war sie einverstanden, war dann auch bei der Ordination da und das ist ja auch was Wichtiges, dass die Eltern, mein Vater hat nicht mehr gelebt, aber dass die Eltern eigentlich auch einverstanden sind. Und so war sie dann auch da und hat das mitbekommen. Sie hätte halt immer gern gehabt, dass ich irgendwie auch beruflich auch irgendwas erreiche und was vorweisen kann, so wie halt so Mütter sind. Also. So, ich glaube, so ihr gute Beamtenlaufbahn wäre hier so ein bisschen vorgeschwebt. Oder weil ich gut war im Rechnen, also vielleicht ein bisschen so Zweigstellenleiter von einer Sparkasse oder so. Also nicht so schwierig. Also das Leben ist so ein bisschen nicht so schwierig. Ja, als dann Ayakema gestorben ist und Ayakema mich als ihren Nachfolger eingesetzt hat, dann war sie dann doch nochmal stolz auf ihren Sohn, dass er dann doch auch nochmal Karriere gemacht hat. Es war ganz, ganz anders, als sie sich das vorgestellt hat. Aber irgendwie war war ich dann der spirituelle Leiter vom Buddha-Haus-Projekt. Naja, das habe ich jetzt auch wieder losgelassen. Hätte sie wahrscheinlich wieder gesagt, er muss denn das jetzt auch wieder sagen. Ich höre sie fast. Jetzt hast du es doch endlich geschafft. Ich bin einverstanden und jetzt schon wieder was anderes. Mach's dir doch nicht so schwer. So in der Art, ja. Ja, sie hat mit Sicherheit da auch gut üben können, praktizieren können und auch immer wieder wahrscheinlich die Gelassenheit und den Gleichmut entfalten können. Ja, absolut. Also wenn ich mir nur vorstelle, dass sie die letzten Wochen sich nicht mehr bewegen konnte in ihrem Leben, was macht man da? Man liegt da. Ja. Also das ist ja wie ein Intensivretreat. Ja. Man liegt da und kann sich nicht bewegen. Also nur mal kurz sich das vorstellen. Ihr sitzt jetzt hier und könnt euch nicht mehr bewegen. Also ist ja sofort, wenn irgendwie Dukkha ist, ist ja sofort die Tendenz da, man bewegt sich weg. Also, und dann nach einer Dreiviertelstunde oder Stunde geht spätestens der Gong, ist man froh, dass man sich wegbewegen kann. Ja, was macht man, wenn es nicht möglich ist? Und man muss ja irgendwie mit dem dann auch zurechtkommen. Also das ist, denke ich, schon ein sehr, sehr hohes Training, was da nochmal stattgefunden hat. Ja, kann man nur erahnen. Hoffentlich hat sie es da auch gut gepackt und ist dann einigermaßen gut damit auch zurechtkommen. Ja, da hat sie es doch selber nochmal so schwer bekommen, wie es eigentlich mit Sicherheit nicht vorgesehen war. Ja, Upekka, diese wunderbare Qualität, Herzensqualität, aber auch nicht nur Herzensqualität, sondern auch eine mentale Qualität. Und das ist auch interessant, je nachdem, wie wir vielleicht auch Upekka entwickeln. Wenn wir es mehr über die Einsicht entwickeln, hat es vielleicht ein bisschen eine andere Färbung. Eben vielleicht mehr die mentale Gelassenheit. Wenn wir mehr über die Brahma-Viharas kommen, dann ist mehr emotionale Gelassenheit. Wenn wir über die Vollkommenheiten kommen, dann ist vielleicht tatsächlich ein Resultat von der Entfaltung der anderen Vollkommenheiten, wo übrigens die 9. von den Vollkommenheiten Metta ist und die 10. ist dann Upekka. Die 1. von den Vollkommenheiten ist Dana, die uns den Zutritt sozusagen überhaupt zu dem spirituellen Weg auch gibt. Dana ist ja die Gebefreudigkeit, das Geben und das zu verstehen, dass der ganze spirituelle Weg ein Weg des Gebens ist und dadurch bekommen wir den Zugang zum spirituellen Weg. Ich glaube, nächstes Jahr lehre ich in einem Kurs die Vollkommenheiten, die Paramis. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube. Ja, und natürlich von der Ruhemeditation, wenn wir über die Ruhemeditation, über die Vertiefungen kommen und da natürlich den tiefen inneren Frieden auch erleben, gerade auch in der 4. Vertiefung, wenn die erlebt wird, das ist ein totaler, tiefer innerer Frieden, totale Stille, wo vom Buddha gesagt wurde, das ist das ideale Sprungbrett, um dann vollkommen loszulassen. Da ist der Geist so vorbereitet, so geschmeidig, so friedlich, so gelassen, so einverstanden, sodass dann, wenn wir uns ausrichten auf das Unbedingte, auf das Ungeschaffene, auf das Todlose, wenn wir uns da ausrichten und das dann vielleicht, wenn der Geist reif ist, hochkommt und sodass der dann tatsächlich die Qualität hat, auch sich dem hinzugeben. Wir lassen da wieder einmal dieser Vorgang, der auf dem ganzen spirituellen Weg stattfindet, auf der einen Seite dieses Loslassen und auf der anderen Seite dieses Einlassen. Wir lassen uns da auf das Unbedingte, auf das Todlose, wie es manchmal auch genannt wird, ein. Die samsarische Welt wird losgelassen und die Nirvana-Welt taucht auf. Und das ist dann nochmal auch ein großes Überprüftwerden, ob tatsächlich der Geist reift ist, wenn man mal so weit kommt. Das ist ja schon sehr, sehr fortgeschrittener Zustand. Sowohl in der Ruhemeditation kann man sich dem annähern, als auch über den Einsichtspfad kann man sich dem annähern. Und wenn man dann einmal in diese Situation kommt, dass dann der Geist bereit ist, wirklich vollkommen loszulassen und dann vielleicht tatsächlich dann das Ungeschaffene auftaucht, und das kann man nicht erzwingen. wie man auch die Vertiefungen letztendlich nicht erzwingen kann. Wir können alles tun, wir können alles vorbereiten. Wir können versuchen, uns im Loslassen zu üben und zu üben. Aber wir können es nicht erzwingen, dass das auftaucht. So in der Art, wie man eine Pflanze gut versorgen kann. Man kann ihr gute Erde geben, man kann ihr immer wieder Wasser geben, man kann ihr gut, immer wieder Luft natürlich zukommen lassen, man kann ihr die richtige Wärme geben, alles können wir machen. Aber wir können die Pflanze nicht wachsend machen. Da ist noch mehr eigener Prozess, da eigene Dynamik, da eigenes Geschehen da. Im Endeffekt können wir nur aus dem Weg gehen und so das, was dann vielleicht auftauchen möchte, auftauchen lassen. Und da ist natürlich tiefes Upekka gefordert. Insofern ist es immer auch als höchste Vorbereitung auch zu sehen, die wir erreichen können. Aber wir können auch im Alltag Upekka praktizieren, das ist auch schön. Da hat der Buddha auch Anweisungen gegeben, wie wir es im Alltag auch immer wieder praktizieren können. Und da hat er die 8 weltlichen Dhammas gegeben. Also so ein Begriff, den er da gegeben hat, 8 weltliche Dhammas. Das sind 4 Paare, die er da gegeben hat. Und diese Paare heißen Lob und Tadel, Anerkennung und Verachtung, Gewinn und Verlust und Glück und Unglück. Und vielleicht, wenn man das jetzt einmal so ein bisschen auf sich wirken lässt, Lob und Tadel, Anerkennung und Verachtung, Gewinn und Verlust, Glück und Unglück. Und da können wir schon wahrscheinlich eine Tendenz erkennen bei uns, was wir vielleicht ganz gern hätten und was wir weniger gern hätten. Also das ist, denke ich, ziemlich klar, dass wir eine Seite gern hätten, Lob, klar, Anerkennung, wer will nicht anerkannt sein? Also mal ganz ehrlich sein, jeder möchte Anerkennung bekommen, jeder möchte für das, was er macht, eine gewisse Wertschätzung auch haben, einen gewissen Respekt auch bekommen, gewisse Achtung auch bekommen, eben Anerkennung auch bekommen. Niemand will verachtet sein, ausgestoßen, verachtet sein, ist ziemlich klar. Und dann Gewinn, natürlich sind wir lieber bei den Gewinnern als bei den Verlierern. Klar, auch ziemlich klar. Und dann Glück und Unglück, ja, natürlich möchten wir alle glücklich sein. Wer möchte unglücklich sein? Da fällt mir immer ein, Wilfried Reuter, von dem ich auch schon jetzt ein paar Mal gesprochen habe, eben mit dieser 25-Jahr-Feier, seinem Geburtstag. Und der hat einmal einen Vortrag damit angefangen, ja, wir wollen alle glücklich sein. Und dann war einer in der ersten Reihe gesessen und hat gesagt, nö, bei mir ist das nicht unbedingt der Fall. Und er hat den ganzen Vortrag hat er darauf aufgebaut gehabt, dass eben alle glücklich sein wollen. Und dann hat er gesagt, er ist dermaßen ins Schwimmen gekommen, weil da so ein komischer Einwand war, nö, ich möchte nicht glücklich sein. Ja, was sagt man da? Wenn ich jetzt auch hier die Erklärungen gebe, sind ja alle darauf aufgebaut, dass wir irgendwann Erfüllung, erfülltes Leben haben, dass wir glücklich sein wollen. Jetzt sagt jemand, nö, möchte ich eigentlich gar nicht. Also kommt mir ja total dran. Also ich kann das gut verstehen. Also er hat gesagt, das war der schlechteste Vortrag, wo er jemals galt. Weil er dann irgendwie natürlich, man muss dann irgendwie weiter sprechen und man kann ja jetzt dann nicht aufhören, okay, whoop. Also, ich denke, wir wollen alle glücklich sein, oder? Und irgendwie deswegen sind wir auch da und deswegen beschreitet man auch einen spirituellen Pfad. Also, ist ja nicht, haben wir auch diese Aussage von Potapada auch, an dem Potapada auch gehört, wo der Buddha auch gesagt hat, Potapada, du magst vielleicht denken, wenn wir das loslassen, was diese Verunreinigungen, diese Verdichtungen, diese Trübungen, wenn wir das loslassen, das Unglück übrig bleibt. Potapada, so sollst du das nicht betrachten. Wenn wir die Verdichtungen, die Trübungen, die Hindernisse, diese traumatischen Ablagerungen, wenn wir das loslassen, bleibt nur Glück übrig. Das ist ja das das, was unsere Aufgabe ist, all das nur loszulassen, was uns unglücklich macht. Und da immer wieder in dem Zusammenhang letztendlich immer wieder dieses Mein, Mir und Mich machen, diese Identifikation, dieses Anhaften, die fünf Gruppen des Anhaftens, um das wieder mal in Erinnerung zu rufen, das ist das, was uns immer wieder Leiden beschert. Also dieser Schmerzkörper, der ja auch mit Anhaften zu tun hat, wo wir immer wieder diese Schmerznahrung oder diese Dukkha-Nahrung auch suchen. Und ja, auch hier im Kurs, wo wir klarste Anweisungen bekommen, können wir uns immer wieder auch dabei erwischen, dass wir dann doch immer wieder uns so eine Nahrung vielleicht zuführen. Vielleicht bleiben wir nicht so lange drin wie jetzt zu Hause, aber trotzdem kommt es immer wieder vor. Ja, das ist etwas, wo wir praktizieren können, gelassen zu sein, wie die Elemente, die Angenehmes und Unangenehmes nicht in das Herz eindringen lassen oder sich nicht davon in Besitz nehmen lassen. So könnte man es vielleicht auch ausdrücken, fände ich fast noch eine geeignetere Übersetzung. Sich weder von Angenehmen noch Unangenehmen in Besitz nehmen lassen. Auch von angenehmen und unangenehmen Situationen. Okay, wir erleben die. Natürlich, wenn wir gutes Karma haben, werden wir viel mehr angenehme Situationen erleben. Wenn wir schlechtes Karma haben, müssen wir wahrscheinlich damit Vorlieb nehmen, auch immer wieder auch schwierige Situationen zu erleben. Aber wir wissen ja, jeder Augenblick ist dafür geeignet, um gutes Karma zu machen. Jeder Augenblick wir haben in jedem Augenblick eine Wahl, wie wir den verwenden wollen, was wir mit unserer sozusagen unserer Ernte, die wir im früheren Teil unseres Lebens oder vielleicht auch im früheren Leben auch in die Wege geleitet haben mit unseren Gedanken, Worten und Handlungen. Und was mache ich jetzt im Augenblick, was mache ich mit der Ernte? Wie verwende ich die? Was für eine Saat sehe ich da aus? Und im Endeffekt ist es so, wenn ich jetzt im Augenblick eine heilsame Saat aussehe, habe ich im Augenblick auch schon ein gutes Resultat. Das ist dieses, wird manchmal so ein bisschen salopp, Instant Karma bezeichnet. Also, dass wir sofort auch ein Resultat haben von dem und nicht erst, ja, vielleicht in einem späteren Leben oder in der nächsten Wiedergeburt dann die Resultate bekommen, sondern sofort auch ein heilsames Resultat damit verbunden. Also, wenn wir da, klar, es kann sein, dass wir, wenn viel Verdichtungen, viele Hindernisse hochkommen, viele Anhaftungen, Identifikationen hochkommen, dann hat man natürlich damit zu tun. Also jetzt immer wieder die richtige Wahl auch zu treffen, immer wieder auch in diese Gelassenheit zu versuchen reinzukommen. Ist natürlich für jemand, der ja vielleicht so, ja, schon eine buddhistische Familie reingeboren wurde und dann ja so damit aufgewachsen ist und gut behütet und alles gut, ist vielleicht für so jemand ein bisschen einfacher. Und gleichzeitig ist es auch egal. Wir haben unseren Weg und wir sollen uns auch nicht vergleichen und wir machen unsere Erfahrungen und vielleicht ist vielleicht sogar ein schwieriger Weg, den wir haben, vielleicht sogar erfahrungsreicher oder letztendlich ein größerer Erfahrungsschatz damit verbunden, als wenn so eher moosgepolsterter Weg vor uns liegt oder wir den beschreiten. Aber auch das ist egal, wie immer unser Weg ist. Wir arbeiten damit. Wir versuchen jetzt, im Hier und Jetzt damit zu arbeiten. Und da eben, ja, weder angenehme Situationen noch unangenehme Situationen unser Herz davon Besitz ergreifen lassen, also so, sich nicht versklaven lassen, sondern immer wieder in diesen Raum der Bewusstheit, in diesen Raum des Gewahrseins, in diesen Raum, wie es diesen stillen Raum von Upekka reingehen. Also vielleicht habt ihr da heute ein bisschen was damit anfangen können in der Hineinführung, die Meditation, dieser stille Raum der Gegenwärtigkeit und der Gelassenheit, das ist der Raum des Einverstandenseins. Und der ist immer da, das ist vielleicht auch wichtig, dass wir uns das immer wieder daran erinnern, dieser Raum ist immer da, aber der ist oft eben von unseren Gedanken und von, vor allem von unserem Machen auch sehr, sehr beeinträchtigt oder verdeckt oder dadurch nicht mehr zugänglich auch. Vielleicht auch ein wichtiger Aspekt bei Upekka. Upekka hat auch mehr Gelassenheit in Bezug auf Aktivsein. Also nicht nur dieses ständige Reagieren oder Optimieren oder Agieren oder Korrigieren. Also nicht nur das einmal auszusteigen aus diesem ständigen Machen, sondern insgesamt auch mehr Haltung, die viel inaktiver ist und die natürlich in der heutigen Zeit überhaupt nicht populär ist und wo nur jemand was gilt, Leistung muss sich lohnen und nur wer wirklich ganz im Hamsterrad auf Hochtouren läuft, das ist ein wertvoller Mensch. Und diejenigen Menschen, die da vielleicht ein bisschen weniger Tempo haben und vielleicht sogar ganz wenig Tempo haben, das sind ja keine guten Mitglieder in unserer Gesellschaft, obwohl sie vielleicht einen ganz wertvollen Beitrag auch leisten. Ja. Kennt bestimmt auch solche Menschen, die ganz einfach nicht so schnell sind wie andere. Ja. Und vielleicht ist denen ihr Beitrag eben genau das reinzubringen, dieses Märchen Momo war das, glaube ich, also wo dann auch die Schnecke auch war, die ganz langsam war und dann diese Zeitfresser ja da waren, die alles übernommen hat und Momo war die letzte, die dann noch übrig geblieben ist und auch irgendwie gefährdet war von diesen Zeitfressern, diesen grauen Männern, die da, also es ist ein ganz toller Film auch und das Märchen, das eigentlich ist ja kein Märchen, sondern es ist ja tatsächlich so. Ne? Diese Zeitfresser, die überall da sind und überall ja, hört man die Botschaft, ihr habt keine Zeit, ihr habt keine Zeit, ihr habt keine Zeit. Ja. Und aus dem auch einmal auszusteigen, ich habe keine Zeit. Ja. Wir haben alle unendlich viel Zeit. Wir müssen ja nur einmal ankommen im gegenwärtigen Moment. Ja, wenn wir im gegenwärtigen Moment ankommen, haben wir unendlich Zeit. Ja. Das Problem ist ja, dass wir nie da sind, dass wir keine Zeit haben. Das ist ja eigentlich das Problem. Und dann sind wir nie da und dann sind wir so beschäftigt, dass wir ständig denken, ja, wir haben keine Zeit und jetzt muss ich das noch abarbeiten und das noch abarbeiten. Und wenn ich das noch abgearbeitet habe oder das, ja, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, diese Haltung, und dann werde ich einmal Zeit haben und dann werde es gut sein und dann kann ich ankommen im gegenwärtigen Moment. Also wie schwachsinnig kann es denn noch sein? Ja, dann kann ich, wenn das alles abgearbeitet ist, dann kann ich im gegenwärtigen Moment ankommen. Das kann man schon gut hören, wie absurd das ist. Warum nicht jetzt im gegenwärtigen Moment ankommen? Was hindert uns daran? Was hindert uns daran, jetzt da zu sein? Ist unsere Tätigkeit, unsere Beschäftigung nicht gut genug oder nicht geeignet genug? Klar kann man sagen, ich sitze 8 Stunden oder noch länger am Tag vorm Computer. Ja. Kann ich da sein oder nicht da sein? Ich kann da auch an der Arbeit beim Computer da sein. Oft wird sogar, also gerade wenn man sehr, sehr konzentriert sein muss, wenn man programmieren muss oder so, dann wird oft ist eine hohe Konzentration notwendig, ein hohes Dasein ist da notwendig. Ich erinnere mich da an einen Kursteilnehmer, es war in einem Kurs in Australien und da war auch ein Programmierer in dem Kurs, der war das erste Mal in einem Meditationskurs und hat gleich im ersten Meditationskurs alle 8 Vertiefungen gemacht. Also das war also schon ziemlich ungewöhnlich. Der hat so eine hohe Konzentrationsfähigkeit gehabt und hat die Anweisungen befolgt und hat halt gedacht, ja so macht man das jetzt und dann hat er es so gemacht und zack. Allerdings ist der nie mehr gekommen, also das war auch interessant. Der hat wahrscheinlich gedacht, ja, das ist ja nichts Besonderes. Was? Und jetzt, wie geht es weiter? So, vielleicht so eine Haltung, ich weiß es nicht. Er ist nicht mehr aufgetaucht. Oder vielleicht war es auch zu viel, ich weiß es nicht. Gleich beim ersten Mal in ganz neue Welten da einzutauchen, vielleicht auch, muss man auch erst einmal verdauen. Ich denke, so den Weg, den wir beschreiten, ist total okay. Er hat alles seine Zeit. Dann, wenn man mal dann auch reinkommt, dann ist das ganz einfach nicht so nichts Besonderes, sondern dann ist das auch richtig harte Arbeit, richtig Wertschätzung, richtig, also da ist dann auch ja, Dankbarkeit und Wertschätzung und all das ist dann vielleicht auch da. Noch mal kurz zurück zu den vier Paaren. Auch da geht es natürlich darum, einmal auszusteigen aus diesem Rad haben wollen, los haben wollen, haben wollen, los haben wollen. Vielleicht auch insgesamt in unserem Leben schauen, wo können wir mehr aussteigen, wo können wir mehr innehalten, wo können wir ein bisschen runterkommen vom Gas. In der chinesischen Tradition gibt es den Ausdruck Wu Wei. Wu Wei, also ganz auch schöner Ausdruck, Wu Wei. Die Kunst, nichts zu tun. Die Kunst, einfach nur zu sein. Diese Kunst haben wir alle verlernt, nur da zu sein. Ich habe mal in einem Kurs gesagt, mal versuchen, sich auf eine Bank zu setzen und nur da zu sein. Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig, weil sofort der Geist sagt, ja, ich muss doch was machen. Ich kann doch da nicht einfach rumsitzen. Es gibt doch so viel zu tun. Und in einem Meditationsretreat können wir auch die Tendenz erkennen, dass man so zum Suchen anfängt, was mache ich als nächste Methode oder wann fange ich wieder an zu meditieren oder was kommt als nächstes und wie wird der Nachmittag sein. Und es fällt uns nicht leicht, einfach mal das alles loszulassen und einfach mal zu sein. Ganz schwierig. Also ich empfinde es zumindest so. Also das fällt mir auch immer, weil auch für mich in einem Retreat, ich könnte jetzt mir ein paar Gedanken machen über einen Vortrag von morgen zum Beispiel. Also sowas ist ja immer möglich. Und ihr habt bestimmt auch noch irgendwelche Projekte am Laufen, wo man sich auch immer wieder Gedanken machen kann. Also das ist eine hohe Kunst. Man kann es gar nicht hoch genug schätzen. Und ganz ein wertvoller Beitrag, nicht nur für unser Leben, sondern für unsere Gesellschaft auch. Letztendlich muss man sagen, wäre es auch für die Natur toller Beitrag, wenn man nicht immer in diese Haltung kommt, ich muss mich um alles kümmern. Ich muss schauen, dass die Natur in Ordnung ist. Wir müssen die Natur gut nutzen und all diese Herangehensweisen. Momentan ist eine große Diskussion, wie können wir dem Klimawandel begegnen? Viele Bäume, ist klar, die können mit dem nicht sein, wie wird sich die Natur entwickeln. Und dann gibt es natürlich auch ein Nachdenken, was können wir tun? Wir müssen jetzt was tun. Und da gibt es tatsächlich zwei Herangehensweisen. Die einen, die sagen, jetzt einmal nichts mehr tun, jetzt einmal aufhören mit dem Tun, einmal die Natur wieder sich selber überlassen. Gibt es ja auch tolle Projekte. Das bekannteste ist vielleicht dieser Naturpark im Bayerischen Wald, wo seit über 50 Jahren der Wald komplett in Ruhe gelassen wurde. Damals auch mit dem sauren Regen, wo es nicht einfach war, das durchzuhalten. Und dann ist der Wald erst einmal in einem furchtbaren Zustand gewesen. Und inzwischen hat sich der total regeneriert und ist so lebendig und so gesund, wenn man einmal in Ruhe lässt. Und das wird natürlich für viele Bereiche in der Natur wird das auch gelten, wenn man es einmal in Ruhe lässt. Die Natur, ich weiß sehr, sehr gut, was zu tun ist. Auch wenn man jetzt diese Henne da anschaut, ich meine, woher hat die ihr Wissen? Wo hat die ihr Wissen, was zu tun ist? Ja, das sitzt da einfach. Das sitzt da einfach und Leben entsteht. Vielleicht auch für uns. Auch mal eine gute Ahnung, einfach zu sitzen und dann kommen vielleicht all die Resultate, die wir uns wünschen in einem Meditationskurs. Einfach sitzen, ja. Und nicht immer auf dem Kissen die Welt verändern wollen. Einfach mal da sein, einfach mal nichts tun. Und dann irgendwann wird es schon zur Reife kommen und irgendwann werden vielleicht die Küken ausschlüpfen oder auch nicht. Irgendwann werden die Chanas schon ausschlüpfen oder auch nicht. Das auch loslassen, auch da mal inaktiv sein. Für manche ist das der Weg, die Ruhemeditation so im Mittelpunkt zu haben. Für andere ist die Einsicht der Weg. Für andere ist vielleicht die Liebesmystik der Weg, der Pfad der Hingabe der Weg. Okay, so viel zu Upekka. Ich würde gern mit euch noch kleine Kontemplation machen, vielleicht nochmal kurz die Beine ausschütteln, ausstrecken.